Am Tisch mit dem Schweizer Paar- und Familientherapeuten und Autor viel beachteter Radiosendungen und Bücher über Partnerschaft und Sexualität, Dr. Klaus Heer. Guten Tag, Herr Heer.
Guten Tag, Frau Schneiberg.
Wer im Internet klausheer.com eingibt, der landet auf Ihrer Homepage und er wird gleich mit einer spannenden Aufgabe konfrontiert. Er soll nämlich seine Meinung kundtun zu 7 Definitionen von Liebe. Die erste stammt von Nietzsche und lautet: Liebe ist das Vergnügen, das zwei Menschen aneinander haben. Die zweite Definition behauptet ganz genau das Gegenteil, nämlich Liebe sei Qual. Noch schlimmer, Lieblosigkeit sei Tod, so jedenfalls die Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach Ende des 19. Jahrhunderts. Oder dann modernere Definition, Liebe ist, was man mit einem anderen durchgemacht hat. Weiter, Liebe ist die wunderbare Gabe, einen Menschen so zu sehen, wie er nicht ist. Oder Liebe ist der Wunsch, geliebt zu werden. Oder Liebe ist eine Krankheit, die nur durch die Ehe kuriert werden kann. Und last not least nochmal Nietzsche, nicht mangelnde Liebe, sondern mangelnde Freundschaft führt zu unglücklichen Ehen. 7-mal Liebe, 7-mal etwas völlig anderes. Zu welcher dieser Definition neigen Sie, Herr Heer?
Eindeutig zur ersten.
Also Liebe ist das Vergnügen, das zwei Menschen aneinander haben.
Ja, das wäre so eine Art Aussicht, die man anstreben könnte und vielleicht auch ein bisschen weniger sinnieren und sich plagen gegenseitig. Also, dass man aufhört, rumzumäkeln an der Ehe und am anderen und an sich selbst und zu diskutieren, bis man dann ganz zu Boden ist und keinen Grund mehr unter den Füßen hat.
Das mit dem Vergnügen, das betrifft ja auf jeden Fall die erste Zeit der Verliebtheit. Ich glaube, da ist es für jeden sehr vergnüglich, verliebt zu sein. Und dann kommt der harte Alltag. 20, 30 Jahre miteinander leben, das ist eben nicht mehr so vergnüglich. Was hat sich bei Ihnen nach über 30 Jahren Therapieerfahrung in der Betrachtung dieses Liebeskonzepts verändert? Oder wie haben sich Beziehungen verändert, Ihrer Meinung nach?
In meiner eigenen Konzeption von Ehe hat sich verändert, dass ich weniger anspruchsvoll geworden bin, etwas bescheidener in den Vorstellungen, was man alles erreichen könnte. Ich habe mein Konzept etwas vereinfacht, glaube ich. Und es ist ja ein einfaches Konzept, dass man Freude haben kann aneinander. Und das herzustellen ist vielleicht zum Beispiel gesprächsweise nicht so gut erreichbar, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte.
Weil?
Weil man sich sehr leicht im Gestrüpp des Gesprächs verfangen kann, weil es schwierig ist, da rauszukommen, wenn man da mal drin ist, richtig. Und weil generell zum Beispiel auf dem Buchmarkt die Vorstellungen sehr komplex sind. Wenn man das Unglück hat, ein Buch zu lesen und mit diesen Ansprüchen konfrontiert zu sein.
So ein Ratgeberbuch.
Ja, dann ist es eben gefährlich, dass man hier drin sich verfängt und nicht mehr rauskommt. Dann ist es meine Aufgabe, scheint es,
als Therapeut
zunehmend ja, einzuladen, es etwas einfacher zu sehen, als man generell dazu neigt.
Das heißt nochmal zurück zu der Frage, was hat sich in 30 Jahren therapeutischer Begleitung Ihrer Meinung nach auch bei Paaren verändert? Sind die anspruchsvoller geworden im Gegensatz zu Ihnen? Sie sagten ja, Sie hätten ein bisschen abgespeckt.
Ja, das scheint mir, aber ich bin nicht so interessiert an Paaren, die irgendwelche Luxusprobleme miteinander wälzen, sondern ich weiß nicht, wie das kommt. Erstens werden meine Paare, die zu mir kommen, werden etwas älter, wie ich auch, ziemlich älter sogar manchmal.
Verraten Sie es? Wie alt?
Im Durchschnitt würde ich sagen, um die 45 plus minus. Mhm. Das ist im Lauf meiner, darf ich sagen, Karriere, meiner Arbeit hier, etwas angestiegen. Das ist mal eins, was ich beobachte. Und dann ist es auch interessant für mich, dass viele Leute zu mir kommen, die echt in Not sind, in einer akuten Schwierigkeit sind, vor allem mit Außenbeziehungen. Das ist etwas, was ich verstärkt hat.
Außenbeziehungen, um aus der Einöde und Ödnis der eigentlichen Kernbeziehung, sage ich jetzt mal, also der eigentlichen Liebe, zu fliehen.
Das ist jetzt nicht liebenswürdig gesagt, zu fliehen. Kein Mensch sucht ja eine Außenbeziehung. Man findet es auch, ohne es zu suchen. Gelegenheit macht Liebe und Versuchung.
Aber doch nicht, wenn ich zufrieden bin, oder?
Ja, Frage, wer kann da überhaupt zufrieden sein? Also die Ehe lässt immer eine Menge Wünsche offen, immer. Niemand ist da einfach so hemmungslos glücklich. Sie haben es ja gesagt. Am Anfang ist das eben schon speziell vergnüglich, wenn man verliebt ist. Auch nicht so ganz vergnüglich, wie es vielleicht scheint. Das ist auch eine Zeit der rasanten Unsicherheit. Man kennt einander nicht. Das ist ein Wagnis, sehr viel Wagnis. Es ist auch sehr viel Investition. Viel Beziehungsinvestition, viel mehr, als man später je wieder investiert. Und man hat immer das Gefühl, man ist verliebt und hat das Geschenk gekriegt, das wunderbare Gefühl. Das stimmt nicht. Man bekommt das nicht geschenkt, das macht man. Mhm. Und das ist auch ein Tipp, den muss man beherzigen. Man bekommt nicht mehr, als man reingibt.
Ja, das klingt erstmal plausibel und nachvollziehbar. Wir kommen auf dieses spezielle Thema, man bekommt nicht mehr, als man reingibt, im Laufe unseres Gesprächs noch zurück, unter verschiedensten Facetten. Aber jetzt erstmal zu Ihnen. Warum haben Sie, Klaus Heer, die Beschäftigung mit der Liebe zu Ihrem Beruf gemacht?
Ja, wissen Sie, wenn man Psychologe wird, dann muss man sich auch überlegen, was kann ich anbieten, wo es eine Nachfrage gibt. Das ist mal ganz banal. Und als ich mich entscheiden musste, ich war eben angezogen von dem Thema. Ich war damals, muss ich sagen, ziemlich unerfahren und habe dann auch erst damit angefangen, Erfahrungen zu machen, also praktisch gleichzeitig, wie ich in den Beruf eingestiegen bin. Und ich habe von Anfang an gemerkt, da gibt's eine Nachfrage. Jemand, der sich ausschließlich mit Beziehungsfragen beschäftigt. Ich bin, glaube ich, hier auch im weiten Umfeld der Einzige, der das ausschließlich macht.
Sie praktizieren in Bern, muss man dazu sagen.
Ja, ich habe immer nur eine Sorte Angebot gemacht und habe gemerkt, das ist sehr vielfältig, auch wenn ich mich so konzentriere. Meine Kollegen, die bedauern mich und sagen, wie kannst du nur jeden Tag mit Paaren dich herumschlagen, das ist doch so mühsam. Und ich finde das überhaupt nicht. Ich frage dann zurück, wie kannst du das dann aushalten, eine Stunde lang angestarrt zu werden von jemandem. Ich habe meine Stühle so gestellt, dass die Paare sich gegenseitig anschauen, nicht mich. Ich bin etwas außerhalb. Ich bin eine Art Regisseur von einem hoffentlich sich zum Guten wendenden Drama.
Klaus Heer, Psychologiestudium und Promotion in Hamburg und Bern, Gestalttherapie am Fritz-Perls-Institut in Düsseldorf, dann Paar- und Familientherapie bei Gamma und Kirschenbaum in Zürich, hypnotherapeutische und lösungsorientierte Ausbildung bei Gunter Schmidt in Heidelberg. Viele Konzepte, die alle in ihre heutige Arbeit münden. Und Sie haben schon gesagt, wenn die beiden Stühle in Ihrer Praxis stehen, dann achten Sie darauf, dass das Paar sich anschaut. Wie begleiten Sie es, wenn es zu Ihnen kommt? Und wie münden all diese Konzepte in Ihre Arbeit? Zwei Fragen.
Also, was am meisten in meine Arbeit eingeflossen ist natürlich, das ist, glaube ich, bei jeder Therapieform so, wenn man sie länger praktiziert, das ist die eigene Erfahrung. Ich bin das Instrument vor allem. Ich habe eigentlich wenig Konzepte. Also von Gestalttherapie habe ich diese Unerschrockenheit, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Da habe ich etwas Radikales von Fritz Perls.
Eine Methode, die sehr in der Gegenwart arbeitet.
Ja, es geht ums Jetzt. Und wir gehen nicht zu Adam und Eva oder Großmutter zurück, sondern wir reden übers Jetzt. Und ich packe es dann so an, dass ich sage, wir machen Nägel mit Köpfen jetzt. Wenn Sie hier raus sind, was möchten Sie mitnehmen? Nicht mehr so grüblerisch. Es ist lösungsorientiert. Das ist dann etwas, was sich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren höchstens herausgebildet hat, dass man Ergebnisse haben muss. Und die Therapien sind auch alle viel kürzer geworden, oder fast alle. Ich hatte auch mal ein Paar, das war 19 Jahre bei mir, und ich muss sagen, ich schäme mich. Ich habe es einfach nicht geschafft, die loszuwerden. Der Mann war dann gnädig mit mir und ist dann gestorben. sonst wäre er immer noch da.
Naja, vielleicht würden Sie heute sagen, geht euren Weg und macht's alleine.
Ja, vielleicht. Aber das wäre auch ungnädig gewesen. Die brauchten mich einfach.
Heute dauert es nicht mehr 19 Jahre, sondern vielleicht 19 Sitzungen?
Nein, weniger. Also der Durchschnitt liegt weit unter 10. Wenn Leute kommen und die haben jetzt ein Problem, weil da ein Dritter im Bund ist, einer zu viel, ein bisschen überbevölkert das Ganze, dann kann es sehr gut vorkommen, dass wir in 2, 3 Sitzungen sind wir da durch.
wie Sie es schaffen, dass Paare miteinander wieder ins Gespräch kommen. Darüber reden wir gleich miteinander weiter. Klaus Heer, verlassen so lange die therapeutische Praxis und hören Ihren ersten Musikwunsch. Der da wäre?
Ben Webster. Das ist jetzt ein schwarzer Tenorsaxophonist, der mir ans Herz gewachsen ist. Ich bin ein bisschen einseitig, weil ich ihn wirklich sehr liebe. Und ich habe jetzt auch über das Stück, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, habe ich auch mit Freunden gesprochen. Die haben mich ausgelacht und haben gesagt, was für ein langweiliges Zeug. Du bist doch nicht so langweilig. Und ich liebe es. Ich mag es. Ich bin ein Kitschbruder. Es ist nicht kitschig eigentlich, aber ich mag es, wenn es so schön still ist und zu Herzen geht. Und das Vibrato, das liebe ich auch. Das ist Ben Webster.
Ben Webster mit seinem Saxophon. HR2 Doppelkopf. Zu Gast ist der Schweizer Paartherapeut und Buchautor Dr. Klaus Heer. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Es gibt einen Systemforscher in Neubrandenburg, an der Uni dort, Peter Fuchs. Und er nennt Paarbeziehungen Intimsysteme. Wir sagen altmodisch Liebe dazu, der Soziologe eben nicht. Und Sie, Klaus Heer, Sie sagen, anders als das, was der Soziologe meint, nämlich Offenheit, Authentizität, das störe dieses System, dieses fragile System. Sie sagen, nein, im Gegenteil, wir brauchen Offenheit, das heißt Kommunikation, damit es erhalten bleibt. Paare müssen wieder kommunizieren lernen, und zwar auf allen Ebenen. Und sie sagen, vor allem im Bett sei Stummheit ein Luxus, den sich überhaupt kein Paar leisten könne. Und deshalb haben sie gegen diese Stummheit angeschrieben in ihrem Buch Wonneworte, lustvolle Entführung aus der sexuellen Sprachlosigkeit. Wem sollen wir denn nun glauben? Dem, der sagt, Reden zerstört das System, oder Ihnen, der sogar Wonnen verspricht durch diese Worte?
Ja, ist ganz einfach. Sie können einfach beides probieren. Sie werden schon Ihre Erfahrungen machen mit beidem. Man soll eben die Dinge ansehen nach ihren Ergebnissen und nicht theoretisch da irgendwelchen Ideen nachhängen, sondern mal versuchen. Das Leben ist ein Versuchsspiel. Lass uns mal probieren. Wie ist es mit Offenheit? Ich würde vielleicht nicht gleich mit hemmungsloser Offenheit beginnen, sondern ich würde vielleicht mich konzentrieren, das empfehle ich auch den Leuten, darauf konzentrieren, wie haben wir es denn gut? Wo sind unsere Stärken? Wo haben wir Vergnügen aneinander? Was brauchen wir, um das zu machen? Und da ist vielleicht hemmungslose Offenheit brutal. Es kann ein Schlag ins Gesicht sein, kann Boden unter den Füßen wegziehen. Bitte, man muss es ausprobieren. Es gibt nichts anderes.
Reden mit Einschränkungen, sagen Sie, und nicht hemmungslose Offenheit. Wann propagieren Sie das Sprechen?
Also wenn es irgendwo wirklich massiv klemmt, wenn einer furchtbar leidet, dann kommen wir nicht ums Reden herum. Da können wir das ja nicht einfach wegdrücken, das geht auch nicht. Dann würde ich sagen, bitte, dann setzt euch zusammen oder vielleicht noch besser, setzt euch in Bewegung und geht ein bisschen laufen irgendwo. Also ohne, dass ihr einander anschauen müsst, was auch nicht immer ganz besonders angenehm ist, einander anzuschauen. Dann wäre die Möglichkeit doch ganz gut, wenn derjenige, der leidet, der unter Unsicherheit, unter Qual leidet, was sehr häufig ist in Beziehungen, wenn der sich ausdrücken kann. Das wäre dann fast so wichtig, wenn nicht fast noch wichtiger, wenn er dann jemanden findet, der sich dafür interessiert.
Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo Sie dann als Therapeut, wenn Menschen bereit sind, sich so einem Prozess überhaupt zu unterziehen, wo sie als Therapeut und Begleiter helfen können, wenn Menschen nicht mehr im Gespräch sind, weil sie sich gegenseitig bekämpfen zum Beispiel.
Tja, da kann ich wirklich, das ist toll, kann ich wirklich eine ganz große Hilfe sein. Ich kann nämlich mich neben den Partner setzen, der hören sollte, und ihm dabei unterstützen, dass er vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben sich anfängt, für das Schwierige zu interessieren, was der andere hat. Das Problem, das er hat, die Qual, die er hat. Dass man anfängt, etwas zu hören, was er sagt, an sich heranzulassen, offen sein dafür. Und das ist für viele Paare überhaupt das erste Mal, dass sie das können. Früher, wissen Sie, als ich anfing, so vor 20, 30 Jahren, dann hieß es immer, mach doch, ich setze und solches Zeug. Ne? Der Gordon hat das dann propagiert, man soll ich setze und nicht du. Das bringt nichts. Ich muss, wenn ich in Not bin, muss ich so reden können, wie mir der Schnabel gewachsen ist, was aus mir herauskommt. Ich kann doch das dann nicht umformulieren, so dass es dem anderen allenfalls ins Ohr passt. Als Zuhörer bin ich verpflichtet, mich mit dem zu beschäftigen, was der andere sagt und nicht mit irgendwas anderem.
Aber ich muss eben auch zuhören.
Ja, eben. Wenn ich zuhöre, befasse ich mich genau mit dem, was der andere sagt und nicht mit irgendetwas anderem. Ich habe nämlich da ein bisschen das gesammelt, was die Leute machen, während der andere redet. Was die, ich übrigens auch, was die alles denken, was sie alles im Kopf haben. Nur nicht das, was der andere sagt. Mehr die Konsequenzen, die es für mich hat, wie ich antworten will. Das bereite ich dann vor, während der andere redet. Und das merkt der andere ja, dass er nicht ankommt. Und dann haben wir ein Stoffwechselproblem, das einfach zum Ersticken, zum allmählichen Ersticken der Beziehung führt.
Und jetzt kommen wir nach diesem kleinen Ausflug, sage ich mal, es ist kein Umweg. Das war nämlich als Vorrede notwendig, um dahin zu kommen, was ich vorhin schon ansprach, Klaus Heer, nämlich das, was Sie in Ihrem Buch Wonneworte propagieren. Weil Sie sagen, die eigentliche Katastrophe spielt sich in den Schlafzimmern ab. Dort finden selbst weiterhin paarungswillige Menschen überhaupt keine Worte mehr. Und das sagen Sie, Herr Heer, seit der Anfang vom Ende. Was können Menschen, die sich entfremdet haben, weil sie sich schon im normalen Leben nichts mehr zu sagen haben, tun und lernen, um auf anderer Ebene wieder zusammenzukommen? Das ist ja auch ein Bindemittel für die Liebe.
Ja, die Sexualität ist ja ein wundervolles Geschenk der Natur. Wie soll ich das sagen? Ein Schatz, eine Goldader. Und für die meisten Menschen, die verheiratet sind, die miteinander sind, die wären an sich paarungswillig, wie Sie so schön sagen, aber sie finden den Weg nicht mehr. Das ist alles verbaut. Und weil es so kompliziert ist, nicht? Weil zum Beispiel Frauen sagen, bei mir muss alles stimmen, oh Gott. Sexualität ist quasi die Belohnung für beziehungsmäßiges Wohlverhalten.
Männer fühlen das anders oder sehen das anders?
Es hat ein bisschen zugenommen, dass Männer auch damit anfangen. Das finde ich auch so beschissen. Ich habe es jetzt nicht gesagt. Also ich finde es einfach schade, dass man hier so streng mit sich selber ist und die Hürden so hoch setzt, dass kein Mensch mehr drüber kommt. Und wenn es ums Reden geht, ums Bereinigen, dann sind sie dann auch nicht in der Lage, die Bereinigung auch wirklich vorzunehmen. Das wäre ja schon möglich, wenn jemand da wäre, der das hören will, was der andere an Unstimmigkeiten zu sagen hat. Aber weil das ja nicht möglich ist, stimmt dann immer weniger und die Hürden, um ins Paradies zu kommen, ins Paradies der Paarungswilligkeit, die werden dann so hoch, dass niemand mehr drüber hinwegkommt. Und das ist doch ein gewaltiger Verlust.
So, und nun, was sagen Sie, was raten Sie?
Ich würde mal vorschlagen, lass uns unterscheiden, was im Bett an Worten gebraucht wird, was da zur Verfügung steht und sinnvoll und lustvoll angewandt werden kann und was außerhalb des Bettes passiert. Wenn es um Schwierigkeiten geht, dann müsste man das außerhalb des Bettes machen, sonst haben wir sowas wie eine Nestbeschmutzung, Umweltverschmutzung im Bett. Die Schwierigkeiten bitte außerhalb. Dann, wenn wir über Sexualität reden, ist es auch wichtig, dass das Reden über Sexualität so lustvoll ist wie sie selbst. Wenn wir nur Probleme wälzen, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann ist leider die Erfahrung, die Probleme werden größer, wenn ich mich zu sehr, wenn ich mich ausschließlich damit beschäftige, mit der Lösung der Probleme. Man kann die nicht so, kann man die nicht lösen. Jedenfalls nicht sexuelle Probleme, sogenannte Probleme. Mhm. Also wäre es wichtig, dass jedes Mal, wenn wir sexuell etwas miteinander haben, dass jedes Mal das ein Nachspiel hat. Außerhalb des Bettes ein Nachspiel. Ich würde dem sagen, dass wir es zusammen feiern, was schön war daran, was aufregend war. Es gibt keinen Sex, wo da nicht was Schönes ist. Wenn wir nur halbwegs erregt sind, ist da, was mich angezogen hat, was mich aufgeregt hat, im angenehmen Sinn jetzt. Und das kann ich dann ausdrücken und das vermehrt dann auch gleichzeitig meine Sicherheit als Mann oder als Frau. Und ich habe es dann allmählich besser, wenn ich immer, wenn es vorbei ist, wenn wir das auch zum Thema machen, außerhalb des Bettes.
Da gibt es doch Hemmschwellen zu überwinden. Wie rede ich über Sex, wenn ich nicht das problematisiere? Das habe ich ja gelernt, das kann ich. Ich kann mich beschweren und den anderen angreifen. Aber was meinen Sie mit Wonneworten, die uns wieder zueinander bringen?
Wenn wir den Weg schon ins Bett miteinander gefunden haben, nicht nur zum Schlafen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich eine Frau berühre, oder meine Frau am besten jetzt gerade, wenn ich meine Frau berühre, dann ist ja das ja merkwürdig, wenn ich überhaupt nichts sage dazu. Das ist ja dann die einzige, vielleicht in der Kirche sage ich auch nicht viel, aber die einzige Situation, wo ich etwas Schönes erlebe und nichts sage, irgendwie aufs Maul hocke oder mir die Zunge abbeiße oder was. Da kann ich doch etwas sagen. Das ist doch ein wunderbares Erlebnis, eine Frau zu berühren. Da kann ich doch Musik dazu machen. Ich kann anfangen, das mit einzelnen Wörtern zu beschreiben. So, ich kann ja zum Beispiel die Lippen berühren. Und die Lippen sind auch ein Wunderding. Die gehen ja irgendwie vom Trockenen ins Klebrige, zum Nassen, zum Glatten. Und das ist doch absolut wunderbar und erregend, das zu erleben. Und das ist doch eigentlich natürlich, dass ich da was sage, was ich jetzt da erlebe. Dass ich das beschreibe, was an meinen Fingerspitzen vor sich geht. Oder wenn wir uns küssen sowieso. Ich kann sogar zum Küssen reden. Es geht wunderbar. Also das ist jetzt so eine Art die unterlegte Musik. So eine Art Generalbass. Und weil wir Menschen sind, ist es unsere beinahe auffälligste Eigenschaft, dass wir reden, dass wir uns ausdrücken mit Wörtern und Sätzen und Poesie. Ist doch ganz klar, es liegt doch auf der Hand. Ich muss es ja gewaltsam unterdrücken, wenn ich es nicht mache.
Haben wir scheinbar verlernt? Oder warum nennen Sie die Paare, die auch in Ihre Praxis kommen, Mr. Mundfaul und Mrs. Stocktaub?
Wir haben es verlernt. Die Sexualität ist natürlich ein Gebiet, das sehr belastet ist, historisch belastet mit Schuld und mit schlechtem Gewissen und sehr, sehr viel Unwissenheit, sehr viel Naivität und Verdrehtheit. Der Zugang ist nicht einfach. Darum denke ich, die Vorstellung, dass wenn ich nichts sage, kann ich wenigstens keinen Fehler machen, das ist irgendwie naheliegend. Aber da ist weit gefehlt. Wenn ich nichts sage, fängt die Fehlerkarriere erst an. Weil die Gesten, die auch in der Sexualität ja dann stattfinden, die sind immer mehrdeutig. Viel, viel mehrdeutiger als die Sprache. Die kann hier viel Klarheit bringen und viel auch signalisieren, wo ich überhaupt bin. Wenn ich mit meiner Frau im Bett bin, dann weiß die eigentlich überhaupt nicht, wo ich bin, ob ich überhaupt präsent bin, ob ich jetzt bin oder ob ich an morgen denke oder an gestern oder was weiß ich, welches Projekt im Kopf wälzt. Sie hat ja keine Ahnung.
Wenn sie sie fragen würde, wo bist du denn jetzt gerade?
Ja, das ist keine gute Frage.
Das wäre keine gute Frage.
Nein, das ist Horror, das geht nicht, das darf man.
Was darf sie denn stattdessen fragen oder sagen?
Sie kann ja selber sagen, wie es ihr geht. Sie kann ja sagen, was sie jetzt gerade erlebt. Sie kann ja das ausdrücken, was mit ihr los ist. Und wenn sie das macht, ist ganz einfach, dann steckt sie mich damit an. Und umgekehrt. Wenn wir anfangen, von uns zu erzählen, wie es im Moment aussieht, dann laden wir uns auf nicht gewalttätige, poetische Weise ein, auszutauschen. Und Sexualität ist doch ein Austausch. Was denn sonst?
Da passt doch jetzt wunderbar, dass von Ihnen ausgewählte nächste Musikstück von Arvo Pärt. Es heißt Spiegel im Spiegel.
Also das ist eine wunderbare Musik, die Arvo Pärt selbst verglichen hat mit weißem Licht. Und er sagt, in dieser Musik sind wie im weißen Licht alle Farben enthalten und ein Prisma kann die Farben voneinander trennen und sichtbar machen. Und erstens gefällt mir die Musik sehr. Ich kann die... Die kann man hören, die Platte, und auf Repeat stellen. Und die kann man den ganzen Tag hören. Das ist so wunderbar. Und das Prisma, von dem Arvo Pärt gesprochen hat, spaltet das Licht auf, trennt es auf in seine Bestandteile. Und das ist das, was der Zuhörer macht, wenn er aufmerksam und mit dem Herzen dabei ist, wenn der andere redet. Er bringt Farbe in das, was der andere sagt, und Wärme. Und darum gefällt mir das eben auch wunderbar, dieses Stück.
Thank you.
Spiegel im Spiegel, ein Stück des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Ausgesucht hatte sich der Schweizer Paar- und Familientherapeut Dr. Klaus Heer, heute zu Gast in HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Ein dialogisches Stück, das eben auch ihre Arbeit charakterisiert, ihre Arbeit
genau.
mit Paaren.
Genau.
Über Ihr Buch Wonneworte, lustvolle Entführung aus der sexuellen Sprachlosigkeit, haben wir schon ein bisschen gesprochen. Es ist übrigens jetzt in neuer Auflage als Taschenbuch erschienen bei Rowohlt. Das Vorgängerbuch trägt den Titel Ehe, Sex und Liebesmüh und enthält 20 unverschämte Interviews mit Männern und Frauen im Alter zwischen 33 und 74 Jahren. Was haben denn diese Männer und Frauen Unverschämtes zu sagen gewagt?
Ich habe sie dazu verleitet, dass sie das sagen, was ist im Bett, was die da machen. Was machen die anderen? Das ist doch das, was uns interessiert, alle. Wir möchten es gern wissen, wir wagen es nur nicht zu fragen. Und ich war so lange hier im Rundfunk und habe viele, viele Interviews gemacht und den ganzen Tag in der Praxis mache ich nicht anders als Frage stellen. Und ich bin halt ein mutiger Frager. Ich kann meine Hemmungen überwinden, das geht. Und wenn ich gefragt werde nach etwas Persönlichem, Intimem, dann antworte ich auch. Das ist meine Erfahrung. Dann antworte ich auch genauso intim, wie ich gefragt werde.
Kamen denn da ganz überraschende Dinge zutage?
Nein, überraschend eigentlich nicht. Es ist einfach wunderbar zu lesen, was die miteinander machen. Und die Bilder und die Stimmungen, die da sind und die Ideen, die sie miteinander verwirklichen. Nichts eigentlich überraschend, nichts Spektakuläres. Einfach sehr, sehr persönlich und intim. Und das ist das Berührende daran.
Und was könnten Sie uns, die wir Ihnen jetzt zuhören, daraus mitgeben? Was könnten wir vielleicht lernen von den Paaren, die Sie befragt haben?
Das ist jetzt auch interessant, weil es sind 20 Geschichten und jeder lernt was anderes daraus. Und jeder, der das eben dann wie als Prisma aufnimmt, der erzeugt andere Farben. Ich habe keine Mission damit. Ich lasse das von selbst wirken und das wirkt am besten. Ich bin kein Missionar. Ich vermittle das bloß und die Dinge passieren von selbst.
Sie haben es angesprochen, neben Ihrer Tätigkeit als Therapeut waren Sie 25 Jahre lang bis 1992 auch in Sendungen im Schweizer Radio zu hören. Sie haben psychologische Themen dort besprochen mit Menschen, die sich melden konnten, die anrufen konnten. Warum haben Sie damit aufgehört? Waren Ihre Sendungen zu heikel?
Also ich wurde da rausgeschmissen, das ist richtig, ja. Ich habe Sendungen gemacht, die waren nicht mehr tragbar. Ich habe zum Beispiel ein bisschen gegen das Auto gewettert, gefunden, das ist nicht das Fortbewegungsmittel, das in unserer Zeit und hier in der Schweiz, besonders wo wir so dicht besiedelt sind, das Richtige ist. Und wir haben eine wunderbare Bahn und wunderbare öffentliche Verkehrsmittel wie nirgends auf der Welt. Und das hat dann hier bei den Automobilverbänden, hat das dann Proteste ausgelöst. Und ich habe auch mal in einem Priesterseminar eine Sendung gemacht und die Priesterkandidaten haben gesagt, dass sie sich selber befriedigen und so. Und das hörte der Vatikan nicht gerne und so. Und am Schluss hat der Direktor, der jetzt auch Gott sei Dank pensioniert ist, hat dann gefunden, der ist nicht mehr tragbar. Aber ich muss sagen, ich bin ihm dankbar dafür, weil ich hätte den Absprung nicht geschafft vom Radio. Ich war so angefressen.
Es hat Ihnen Spaß gemacht.
Ja, total. Ja. Und dann habe ich dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und das war auch ganz gut. Das hat einen ganz neuen Kick gegeben in meinem Leben. Das war wirklich eine gute Kurve, die ich da gekriegt habe.
Klaus Heer, Sie sagten, Sie möchten nicht missionieren. Irgendwo habe ich auch gelesen, Sie seien nicht religiös. Und doch haben Sie jetzt als nächstes Musikstück ein Musikstück ausgesucht, das ein Requiem ist.
Ja, das hat in meinem Leben jetzt biografisch eine große Bedeutung, weil ich bin ein erratischer Block, ein Findling aus dem religiösen Mittelalter. Das gab es hier im Zentrum der Schweiz, gab es das noch, das ist auch vorbei. Ich bin in einem stockkatholischen Internat aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr konservativ und sehr religiös und ich auch als Kind und sehr beeindruckt auch von der Musik. Vor allem von Chorälen, gregorianische Choräle, das ist jetzt etwas, was mich immer noch unglaublich berührt. Und hier jetzt beim Berlioz, das ist ein ganz verrücktes Stück, das ist ein Monumentalding. Da gab es gegen 1000 Mitwirkende im Invalidendom in Paris, 1837, glaube ich. haben die das da aufgeführt und die Leute, die sind also ihr reihenweise in Ohnmacht gefallen. Und ich habe es hier mal in Berner Münster erlebt und ich war ein öffentliches Ärgernis. Ich habe geschluchzt. Es ist derart berührend gewesen und es zu hören, ist es immer noch für mich sehr, sehr eindrucksvoll.
Ausschnitt aus Die Tage des Zorns aus dem Requiem von Hector Berlioz. H2 Doppelkopf mit dem Schweizer Therapeuten und Buchautor Klaus Heer. Ein Stück, von dem Sie erzählt haben, Sie habe es zu einem öffentlichen Ärgernis werden lassen, weil es Ihnen laute Tränen, nicht des Zorns, sondern der Rührung, ins Herz und in den Kopf und ins Gesicht getrieben hat.
Ja, das ist so. Und auch jetzt, wenn ich es höre, es macht Gänsehaut. Es gibt einen Schauer mir über den Rücken. Und zwar hat das jetzt bei mir biografische Hintergründe, weil hier jüngste Gerichtsszenen, wo die Toten mit den Pauken und Trompeten aus den Gräbern geholt und zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist jetzt etwas, was mir auch irgendwie in einer moralischen Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, hat mir das immer so Angst an den merkwürdigen, widersprüchlichen Schauer über den Rücken gejagt.
Sie waren das älteste von 12 Bauernkindern. Und konnten dann studieren. Das war ja sicherlich nicht selbstverständlich mit so vielen Geschwistern. Doch.
Doch, das war eben selbstverständlich, weil ich wollte Theologie machen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Es war damals noch in dieser mittelalterlichen Umgebung, war das klar, dass jede Familie, die etwas auf sich hielt, den ältesten Sohn ins Priesteramt schickt. Und dafür hatte man dann Geld. Sonst war, wir waren mausarm. Das war dann das Missverständnis, das sich dann glücklich gewendet hat. Jetzt bin ich auch eine Art Seelsorge geworden.
Wie war Ihr Stand innerhalb der Familie, Ihr Verhältnis zu Eltern und Geschwistern?
Ja, ich bin schon mit knapp über 12 bin ich weggekommen von zu Hause, war im Internat. Und ich war sowas von froh, dass ich hier weg war. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Ich kann mit Natur nichts anfangen, mit Kühen nicht viel anfangen. All das Zeug hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe jetzt noch Mühe damit, muss ich ehrlich sagen. Ich bin also lieber etwas weit weg von der Landwirtschaft.
Sie leben in Bern, Klaus Heer, haben dort auch Ihre psychotherapeutische Praxis. Ein Paartherapeut ist auch nicht vor Eheproblemen gefeit. Sie sind jedenfalls zum zweiten Mal verheiratet und Ihre Frau, Dr. Muriel Kämpfen, ist ebenfalls Therapeutin, sogar Ihre Praxispartnerin. Ja. Wie viele Überschneidungen auch beruflicher Art verträgt denn die Liebe?
Also wir arbeiten völlig unabhängig voneinander, wir schicken einander Leute, aber wir haben gemeinsam eine Praxis und das ist jetzt wirklich etwas Wunderbares mit ihr zu machen, weil wir uns dann in Pausen zufällig treffen und es ist erholsam, sie zu sehen und mit ihr zu reden und etwas auszutauschen. Das geht wunderbar. Und meine erste Frau, das war ja jetzt wirklich ein harmloses Missverständnis, weil ich hatte damals, war ich noch Student, hatte ich das Gefühl, die will mich, Gott sei Dank, ich muss zupacken, weil kein Mensch will mich dann später mehr. Aber das hat dann nicht so lange vorgehalten. Wir waren nur ein Jahr verheiratet, dann war es wieder Schluss.
Also so eine Art Jugendsünde.
Was heißt hier Sünde? Es war einfach eine Jugenderfahrung. Wie eine andere auch. Wenn es nicht geht oder wenn es ein Missverständnis ist, können wir das auch korrigieren. Die Schlüssel sind ja innen, nicht außen vom Ehegefängnis. Denn man weiß, wenn man nicht verlegt hat, wunderbar, kann man wieder raus. Geht auch.
Ja, da muss man das Gedächtnis manchmal schulen. Wo habe ich sie nur hingelegt?
Ja, genau. Aber man kann sich es auch gegenseitig verstecken. Das geht, damit der andere es nicht mehr findet. Das ist aber dann haben wir so einen Folterkeller. Nicht? Das geht auch. Ist nicht so interessant. Das ist schwierig, ne?
Wie wird sich, was glauben Sie, Klaus Heer, das Liebeskonzept in Zukunft weiter verändern? In einer Zeit, wo Ehen geschieden werden, immer mehr, jede zweite geht inzwischen kaputt, wo Menschen nicht mehr so lange beieinander bleiben. Wie wird sich das weiter verändern?
Ich glaube, man wird jetzt ein bisschen weniger ehrfürchtig vor der Institution stehen, Institution Ehe. Man wird schauen, wie ist das Ergebnis? Haben wir es gut miteinander, haben wir Vergnügen miteinander oder plagen wir einander, fangen wir was Neues an. Also man wird mehr nach den Ergebnissen schauen. Und das finde ich auch gut. Ich mache jetzt ein neues Buch zum Thema Buchhaltung. Buchhaltung in der Ehe oder in der Beziehung. Ist ja klar, die Buchhaltungsabteilung ist die in der Beziehung, ist die Abteilung, die überhaupt nie Urlaub macht. Und die geht gar nie ins Bett, die macht auch nachts weiter. Im Schichtbetrieb. Man überlegt dauernd, lohnt sich das? Wie viel gebe ich? Wie viel bekomme ich? Soll und haben immer im Vergleich. Und das ist jetzt ein wichtiges Thema, das, glaube ich, generell die Leute jetzt mehr beschäftigen, dass sie mehr mutig schauen, ja, was bekomme ich, was gebe ich? Dass sie den Mut haben, das zu machen. Und die Scheidung ist auch nicht mehr so traumatisch. Es ist schon eine Katastrophe, vor allem wenn Kinder da sind. Aber wenigstens ist es nicht mehr so moralisch belastet und das Auseinandergehen ist juristisch nicht mehr so ein Riesending. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, was sich verändern wird. Es wird halt mehr Ehen, Zweit-, Dritt-, Viert-Ehen geben, mehr Scheidungen. Man kann sich dazu stellen, wie man will, aber wissen Sie, was bis zu den 50 Jahren in Italien los war, wo man hatte nicht schlechtere Ehen als bei uns, aber keine Scheidungen. Das ist ja auch was Furchtbares, nicht? Wenn man dann nicht mehr auseinander kann, das ist doch ganz schlimm, finde ich.
Was brauchen wir denn, um uns zu uns selbst hin zu entwickeln? Meiner Ansicht nach ja auch eine Voraussetzung, sich in gute Partnerschaften zu entwickeln.
Mut, dass ich überhaupt mal den Mut habe zu sehen, wer ich bin, was ich will, was realistisch ist überhaupt, dass ich die Messlatten nicht zu hoch ansetze, damit ich dann garantiert scheitere, ein bisschen aufräumen, auch aufklärerisch aufräumen wäre gut, bei sich selbst aufräumen mit den Idealen, wie das alles sein sollte. Man macht sehr viel kaputt mit hohen Idealen. Das ist ungefähr das Destruktivste, was man machen kann, hohe Ideale haben.
Wie ist es bei Ihnen selbst? Leben Sie selbst heute so, wie Sie es möchten, oder sind da noch Wünsche offen?
Im Moment habe ich ein wunderbares Leben, muss ich sagen. Es geht mir wirklich ganz gut. Ich bin, wie ich gesagt habe, an einem neuen Buch, das mir sehr viel Spaß macht. Das mache ich am Internet. In Chatclubs treffe ich mich mit Leuten und rede mit ihnen darüber, über die Buchhaltung, ihre Beziehung. Begleite sie ein Jahr oder sowas und setze das dann zusammen zu einer Art Längsschnitt. Und das ist unglaublich spannend geworden. In der Praxis arbeite ich nicht mehr ganz so viel wie früher. Ich will mich nicht überfüttern, das will ich nicht. Meine Töchter, meine beiden, die sind jetzt ausgezogen oder gerade am Ausziehen. Jetzt bin ich mit meiner Frau allein in einem schönen Haus, habe viel Platz, macht mir auch Spaß. Und ich werde sicher wieder ein neues Buch anfangen, wenn ich das dann fertig habe. Und ich bin viel unterwegs. Hier mit den Verkehrsmitteln habe ich ein sogenanntes Generalabonnement. Da kann ich jederzeit jedes Verkehrsmittel brauchen und nehme meinen Laptop mit und arbeite unterwegs. Und es gefällt mir sehr. Dieses Leben gefällt mir absolut wunderbar, gefällt mir das.
Klingt auch so. Und trotzdem möchte ich von Ihnen wissen, falls Sie, nein, ich sag jetzt mal einfach, Sie hätten drei Wünsche frei. Gäbe es da was, was Sie sich wünschen würden?
Ja, da überraschen Sie mich jetzt etwas. Auf Anhieb würde ich sagen, nein, man muss vorsichtig sein mit Wünschen. Sie könnten in Erfüllung gehen. Und dann stellt sich heraus, man hätte sich das besser nicht gewünscht. Also ich kann mir wünschen, dass ich das, was kommt, was ist, dass ich das noch ein bisschen besser akzeptieren kann, wenn ich mir vorstelle, es wird schwierig. Heute hatte ich plötzlich das Gefühl, auf meinem rechten Ohr höre ich gar nicht mehr so gut. Ich habe gesagt, ui, das wird schwierig, weil meine Ohren sind etwas wirklich ganz, ganz Zentrales in meinem Leben. Das ist das Organ, das mir am meisten Genuss verschafft, am meisten Möglichkeiten und Zugang in die Tiefe gibt. Und wenn das anfängt zu leiden, wie anderswo es auch anfängt zu leiden in meinem Alter, klar, dann könnte ich mir wirklich wünschen, hoffentlich kann ich das gut akzeptieren mit der Zeit.
Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt können Sie noch gut hören. Und deswegen haben wir auch noch eine letzte Musik, die Sie mit großer Sicherheit wieder sehr genießen werden, weil Sie nämlich gesagt haben, diese Musik von Mozart, die sei seit Ihrer Pubertät eine Droge. Wie oft nehmen Sie denn zum Beispiel das Mozartsche Andantino aus dem Konzert für Flöte, Harfe und Orchester ein?
Ja, vielleicht einmal im Monat kommt mir das vor. Ich habe ein iPod. Ich bin immer mit dem iPod unterwegs, auch auf dem Fahrrad. Ich habe ja kein Auto. Auch auf dem Fahrrad, im Zug, überall habe ich den iPod angehängt und Mozart ist da drin stark vertreten. 47 Sinfonien sind dabei, alle Flötensachen, die Mozart gemacht hat. Das ist für mich das Glück.
Ich danke Ihnen, Dr. Klaus Heer, Schweizer Paar- und Familientherapeut und Autor mehrerer Bücher. Das war der HR2 Doppelkopf, Gastgeberin heute Ulrike Schneiberg.